BR Heimat. Habe die Ehre.
Habe die Ehre, sagt Hermine Kaiser zu unserem Ratsch mit Schnuppe. Sternschnuppe sind Margit Sahals und Werner Mayer, Großeltern, Eltern und junggebliebene Erwachsene kennen die beiden einfach durch ihre großartigen Kinderlieder, durch ihre Auftritte, durch ihre Musicals und wissen einfach, dass eine Kuh ins Kino gehen kann oder wie wichtig zwei Brotbrösel sind. Über Kinderlieder, über bayerische Kinderlieder, über Freude mit Kindern und an Kindern und nicht diesen großen pädagogischen Zeigefinger, sondern über eine faszinierende Karriere, mit Kindern zu arbeiten, mit Kindern zu singen, mit Kindern zu lachen, ratschen wir heute. Und die beiden, Sternschnuppe, bekommen am kommenden Sonntag den Oberbayerischen Kulturpreis. Endlich. Habe die Ehre, grüß Gott, sage ich zu Margit Sahals und Werner Mayer, bekannt als Sternschnuppe. Schön, dass ihr beide ins Studio gekommen seid.
Ja, hallo.
Wir freuen uns auch. Habe die Ehre, sagen wir
auch. Gitarre habt ihr vergessen, erst wollt man da Live-Musik machen. Ja. Solange es euch bei Auftritten nicht passiert.
Ja, da wäre es schlimmer, ja.
Jetzt bekommt ihr beide als Sternschnuppe einen großen, also den Oberbayerischen Kulturpreis. Ich habe vorhin schon gesagt, Zeit war es. Ihr habt schon viel gemacht, viel kulturell und sehr viel fröhliche Sachen über die bayerische Kultur, in der bayerischen Kultur, als bayerische Kultur. Werner, du hast jetzt auch noch einen runden Geburtstag gehabt. Ist es dann so ein bisschen wie bei der Oscar-Verleihung, dass man so den Lebenspreis bekommt und denkt, bin ich dann schon so alt?
Bin ich schon so alt. Ich stehe immer noch auf der Bühne, mir macht Spaß und ich glaube, ich möchte schon noch die nächsten Jahre noch einiges zerreißen. Und ich fühle mich überhaupt nicht alt. Ich bin zwar schon im Rentenalter, wenn man so schön sagt, aber ich fühle mich jetzt nicht als der typische Rentner, der auf der Terrasse sitzt und nichts mehr tut oder irgendwo auf Ibiza rumhockt und nicht weiß, was er mit seinem Leben anfangen soll. Nein, also.
So schaut er auch nicht aus, ihr könnt es ja nicht sehen, gell?
Das ist das Schöne am Hörfunk. Da kann man so tun, als sei man für immer jung.
Ja, das müsst ihr zwei Damen sagen, wie ich ausschaue. Das weiß ich jetzt ja nicht so genau.
Wir machen keine Komplimente, Margit. Also wir haben uns heute erst kennengelernt. Ich habe natürlich viel von euch gehört, aber wir haben gesagt, es ratscht sich einfach besser auf Bayerisch. Und ihr macht es auch viel auf Bayerisch und das ist auch das Schöne. Und ihr seid so herzlich und nah an den Kindern dran seit vielen Jahren und da habt ihr wirklich was ganz Besonderes geschaffen. Aber wenn wir uns erinnern, wie man selber mit kleinen Kindern unterwegs war, wie viel Schmarrns auch bei Kindermusik, Kinderbüchern und allem anderen geht, wie war das denn bei euch in der Kindheit? Wir sind ja ungefähr alle gleich alt. Was hat man da gehört, außer den Kinderliedern, die man in der Schule gelernt hat oder die Gute-Nacht-Lieder von der Mama oder von der Oma? So viel Kindermusik war gar nicht in unserem Leben, außer den Auszählreimen Ene, Mene, Mu oder so ein paar Lidl.
Eigentlich so das deutsche Kinderlied, das kam ja erst später, eigentlich mit Friedrich Fahle.
Ja, gut, mit den Liedermachern dann, in der Liedermacherzeit.
Genau. Dann die dass die sich auch den Kindern gewidmet haben.
Ja, genau. Mhm.
Was bei uns in der Kindheit gab, waren Volkslieder.
Mhm. Volkslieder, ja gut, dann Susi, liebe Susi, was raschelt im Stroh, habe ich mit meiner Tante Marie gesungen. Und am Kurbauch. Das war sehr schön, ja. Aber man hat auch gar nicht unterschieden, ob das jetzt ein Kinderlied war oder Volkslied. Das ist so rumgegangen. Gell?
Das meine ich ja, diese Definition Kinderlied, das kam erst später.
Ja.
Also wie das Fähnchen auf dem Turm, ist, also Babysachen gab es.
Genau, alle meine Entchen oder sowas hat ich ja schon immer gelernt.
Aber so die Susi, liebe Susi ist schon, wie du sagst, ist ja nicht ein typisches Kinderlied, aber wir haben eigentlich viel gesungen, selbst als Kinder, wenn wir so harmlose Sachen gemacht haben, wie Blumen pflücken, hat man dabei gesehen. Klingt jetzt ein bisschen wie ein Heimatfilm, aber Kinder haben viel gesungen miteinander. Mhm. Ist auch nett.
Ja, also meine Mutter hat ja den ganzen Tag gesungen. Meine Mutter hat immer gesungen, bei jeder Tätigkeit. Die hat eine wunderschöne Stimme gehabt. Und die, wenn in Reichertsheim mal nicht in der Kirche waren, haben die Leute alle gesagt, wo ist denn heute Neumarin? Die ist ja gar nicht in der Kirche gewesen, weil sie nicht so schön gesungen hat in der Kirche.
Ah, das prägt dann aber schon.
Und das prägt einen total, weil sie einfach so schön gesungen hat. Mhm. Bei der Steuerarbeit und so hat sie gesungen.
Das Glück haben wir ja beide gehabt. Meine Mutter hat auch eine wunderschöne Stimme gehabt und hat mit meiner Schwester immer zweistimmig gesungen. Und ich war ja noch der kleine Schurz, der Nachzügler, 8 Jahre jünger. Und ich wollte dann immer mit tun. Mhm. Und dann haben sie immer gesagt, Margit, du bist noch mal still, du kannst so schön malen.
So, zur Strafe wäre ich auch Sängerin geworden. Das haben sie jetzt davor.
Aus Trotz bin ich dann Sängerin geworden.
Ja. Aber das ist schon einem in die Wiege gelegt worden, ob man gut singen kann oder nicht. Also ich habe sogar im Chor gesungen bei uns in der Klosterschule, aber auch nur im Alt 2 durfte ich ab und zu ein Ave brummeln. Markus oder Markus nicht. Man kann sich auch bemühen, es ein bisschen Atemübungen, Stimmübungen machen, aber ihr beide seid einfach schon, du bist ja auch noch Kabarettistin, ihr seid beide Sänger mit Leib und Seele. Mit professioneller Gesangsausbildung oder seid ihr Autodidakten?
Autodidakten.
Wir sind in allem Autodidakten, muss man sagen, ja. Auch musikalisch, aber man hat halt viel dazu gelernt, wenn man mit richtig guten Leuten immer zusammenspielt, dann lernt man auch Learning by Doing.
Aber ich sehe gerade den kleinen Werner, wie er mit der Oma oder mit der Tante unterm Kurbauch liegt und Suse, liebe Suse, singt, das ist so also, ein schönes Pudel.
Ja, das ist wirklich, das hat meine Mama mal erzählt, dass ich mit der Tante Mari unterm Kurbauch immer gesungen habe. Und die hat mich dann immer zu sich her auf den Mäkschen mitgezogen, weil die war so eine Dürre, die Tante Mari, die Dürre. Und dann hat sie mich da hingezogen und haben uns einen Kurbauch so angelehnt und haben eine brave Kur gehabt, dann hat sie gemolchen und dann haben wir miteinander gesungen und die Tante Mari hat immer eine zweite Stimme dazu gesungen.
Also die so wie bei dir, Margit, ja, diese zweistimmig singen. Da kriege ich gleich Gänsehaut bei der Vorstellung, sind nicht schön, wenn man zweistimmig singt.
Und ich kann heute noch zu jedem Lied eine zweite Stimme singen. Im Studio sind so verblüfft die Musiker, wenn ich dann mir Aufnahmen mache und sage, komm her, hier haben wir gleich eine zweite Stimme drüber, nochmal terzeln mal, auf geht's. Und das kann ich heute aus dem FF.
Dann hat die Tante Mari geprägt. Hat die eigentlich noch mitbekommen, Werner, dass du ein berühmter Künstler geworden bist?
Ja, schon noch. Wann ist die gestorben, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Meine Mutter hat es auch noch mitgekriegt. Ja, meine Mutter hat auch noch das Lied von der Kur, die wollte ins Kino gehen, mitgekriegt, was ihr sehr gut gefallen hat. Ich sage vielleicht auch noch mal was über die Entstehung von dem Lied und warum das...
Auf jeden Fall, wir haben ja Zeit, wir ratschen ja. So viel Zeit wie auf der Bühne habt ihr eigentlich.
Ja, ganz gut.
Darum haben wir hier die Bühne. Aber ich würde jetzt vorschlagen, jetzt spielen wir mal Musik von euch. Ja. Und das Schöne ist, was Kindern so große Freude macht, aber auch Erwachsene, wenn man so ums Eck denkt, nicht das Übliche, Mama, Papa, Hund, Haus, sondern ihr macht wirklich was, dass man so eine Drehung im Hirnkastel hat. Und das ist eigentlich das, was Kinder so amüsiert. Also wenn man anschaut, so Filme oder Aufführungen, wo ihr mit Kindern arbeitet, sieht man eigentlich, welche Gaudi und welche Freude die haben, weil das für sie auch so unerwartet ist. Was wir jetzt zum Beispiel als nächstes spielen, ist eine völlig drollige Geschichte, zwar Brotbrösel. Und da bist du als begeisterter Brotbäcker draufgekommen, Werner.
Ja.
Und als Brösler.
Als Brösler. Diplombrösler wahrscheinlich. Sonst hätte Margit was gemacht über das Brösel wegputzen.
Ja, genau. Brotbrösel, ja. Blödsinn, schöner Blödsinn. Blödsinn, Schmarrn fürs Leben, sage ich.
Das ist eigentlich das Schönste, was man im Leben haben kann. Ja. Ein schöner Blödsinn.
Ja,
das und ist den das hören wir jetzt. Uns jetzt an. Die zwei Brotbrösel von Sternschnuppe, von Margit Sahlz und Werner Mayer. Ich hätte jetzt gern gewusst, wie viele mitgesungen haben. Auch einer eurer Klassiker, die zwei Brotbrösel, und so kommen wir aus einem häuslichen, nicht mal Missgeschick, Gebresel, ein wunderschönes Kinderlied machen. Und das habt ihr so im Lauf der Jahre perfektioniert, aus Alltagsgeschichten was Fröhliches, lustig zu machen. Und das ist für Kinder, für fröhliche Kinder, für gesunde Kinder. Der Alltag ist einfach, es ist jeden Tag was Neues und jeden Tag was Aufregendes. Und da sind Sachen, wo wir Erwachsenen oft gar nicht draufkommen, sehr lustig. Ich meine, der Werner tut sich einfach, Margit, der macht aus zwei Brotbrösel ein Liedl. Und du machst mit und musst wahrscheinlich die Brotbrösel noch beiseite schieben.
Da darf ich schon auch rumspinnen. Ich glaube, dass die Quelle tatsächlich für alle Texte ist, dass man sich dieses innere Kind wachhält. Also dass man diesen Blick auf die Welt hat, wie die Kinder das Ungewöhnliche im Alltäglichen sehen können. Und dann wird eben aus so einer Brotbrösel eine Geschichte oder aus dem Kühlschrank oder
eine Kur, die ins Kino geht.
Eine Kur, die ins Kino geht, Knödel, die in die Disco gehen. Und das Lustige ist ja das, dass die Kinder das ganz normal finden. Also wenn man mich oft bei den Konzerten fragt, geht der Kühlschrank wirklich spazieren? Da sagen die Hälfte der Kinder, ja.
Ja.
Das kann sein, dass der spazieren geht. Was soll der so?
Warum soll der Kühlschrank nicht mal spazieren gehen? Er hat auch einen Sonntag.
Ja, genau.
Und das ist so nett, dass ihr euch in die Kinder immer noch so reindenken könnt, durch die vielen Jahre auch mit Kinderlieder zu arbeiten. Aber am Anfang, glaube ich, ist das erst ungewöhnlich gewesen. Das war erst fröhlich, aber ihr meint, ihr habt ja so viele Lieder, wisst ihr überhaupt noch, habt ihr so einen Überblick, wie viele ihr schon geschrieben habt?
300?
Vielleicht, ja, sowas.
300 Kinderlieder gibt es von Sternstück. Es gibt 36 Alben, oder? Mhm. Mittlerweile. Mhm. Ja, da kommen wir schon ungefähr hin.
Um
ja.
den Dreh, genau. Mhm.
Aber das war ja eigentlich so ein Zufall, dass ihr zusammengekommen seid und euer Sternschnuppe-Projekt macht. Du hast ja die Sternschnuppe als Namen erfunden und der Werner hat sich auf den ersten Blick in die schöne Margit verliebt.
Das
war aber noch früher.
Ja, ja. Aber ich habe mich total in dich verliebt und zum ersten Mal, wie ich dich gesehen habe, da warst ja du schon Kabarettistin sozusagen, hast mit Ottfried Fischer damals im Hinterhoftheater gespielt und ihr habt es unter der Woche gespielt, von Dienstag bis Samstag und ich habe am Sonntag immer mit dem Ekkehard Bauer gespielt.
Vom BR-Fernsehen,
ein Original, sondersgleichen, ein ganzer wilder Kerl, viele Ältere werden Eckhard Bauer noch kennen aus den Sportsendungen, die er gemacht hat. Und er hat auch Texte und Gedichte gemacht.
Sehr gut sogar.
Ja, und das war irgendwie ein bisschen damals mein Mentor auch, muss man sagen, gerade was das Bayerische und das Kabarett, das er dann später gemacht hat, anbelangt hat. Und da haben wir sehr viel gelernt. Und du hast unter der Woche gespielt und irgendwann an einem Sonntagabend haben wir zwei kennengelernt. Mhm.
Also er hat lang hingeschaut und irgendwann mal hast du zurückgeschaut. Hast gesagt, so ein schönes Schneewittchen, mit der möchte ich gern, ja. mit der möchte ich gern Sternschnuppen anschauen.
Nee, wir haben ja sehr lange beruflich uns noch nicht verbunden, oder?
Nein, wir haben bald danach ein Kind miteinander gehabt.
Das ging schnell.
Das war ja nichts Berufliches.
Aber Werner hat ja dann angefangen mit Kabarett und ich habe noch mein Studium fertig gemacht und habe dann auch...
Baby?
Mit
ja.
Baby,
ja. Respekt.
Ich habe es auch fertig gemacht.
Ja. Du auch, aber ohne Baby.
Ohne Baby, ja.
Ja, genau. Und nach abgeschlossenem Studium der Sozialpädagogik habe ich dann ziemlich schnell gemerkt, dass ich was Kreatives machen muss, dass das so nicht geht. Und dann habe ich das Theater Sternschnuppe gegründet mit einer Kollegin.
Das war ein Kindertheater dann schon.
Das war ein Kindertheater mit eigenen Stücken, mobiles Theater, genau.
Ist aber auch mutig, weil das ist ja nicht, dass man engagiert wird an einer Bühne und sagt, jetzt kann ich da brillieren, sondern dass man eine eigene Inszenierung machen muss, ein eigenes Theater hat.
Bühnenbild
und Erfolg wäre vielleicht auch noch ganz gut. Das war am Anfang bestimmt ein mühsames Geschäft.
Ja, ich weiß nicht so genau, warum. Ich denke da öfters drüber nach. Wir haben uns einfach nichts geschissen.
Ja, muss man, bei mir war es gleich. Ja. Ich bin dann einfach mal reingesprungen im Studium und dann habe ich mir gedacht, das back jetzt, da muss ich jetzt selber Sachen schreiben. Und dann haben wir uns einen Kalender habe ich übers Bett drüber gemacht. Weißt du das noch? Da habe ich ersten Termine abgeschrieben. Schau mal da verdienen wir Geld. Gell? Da bei dem Auftritt, da gibt es ein bisschen weniger.
Ja, irgendwann habe ich darauf bestanden, dass der Kalender aus dem Schlafzimmer rauskommt.
Ja, aber es ist dann einfach...
War so wenig drin gestanden.
Ja, nein, das ist eine ungute Kombination.
Ja, ja. Nein, es ist dann immer mehr geworden, Gott sei Dank. Auch im Kabarett ist bei mir dann richtig aufwärts gegangen und habe dann mit Rudi Zapf, Wolfgang Neumann, Zapf kennt man natürlich als Volksmusiker und den Rockmusiker, wir haben da ein Musikkabarett in den 90ern auf die Beine gestellt. Wir haben 14 Tage im Lustspielhaus ausverkauft gespielt. Also es war... Und auf dem Höhepunkt der Karriere haben wir zwei gesagt, jetzt machen wir was miteinander. Gell? Mhm. Und dann haben wir die erste Sternschnuppe-Kassette gemacht.
Kassette
war
60er
das.
Und 90er. Und ohne Bleistift, ich habe euch gerade einen von BR Heimat hingelegt, ist gar nichts gegangen, wenn man Kassette gehabt hat.
Genau.
Das wissen die Generation nach uns, weiß das gar nicht mehr, dass man ohne Bleistift gar nichts konnte, weil vor allem in Autos mit Kassettenrekorder, wenn dann einen Bandsalat gehabt hast, war furchtbar. Man immer hat ja nicht gefressen. So viele Kassetten gehabt, dreht.
Ja,
und
ja. Mit der Hitrad.
Dann haben sie es neu gewurzelt.
Mit der Hitrad, ja. Das drehen wir schon hin, haben wir gesagt.
Also war es eine 60er oder 90er Kinderkassette, die ihr aufgenommen habt?
60er war es, oder? Eine 60er Stunde ungefähr. 60er. Taxi Maxi war dann die erste. Mhm. Also die hat ja nicht so geheißen. Das
die
Witzige
hieß noch
war ja
die erste, was ja eigentlich auch sehr mutig war, weil das impliziert ja, dass es noch mehrere gibt. Gell?
Und wie viele Lieder waren drauf?
Das war schon eine Stunde...
14?
Ja, sowas, 14, genau.
14, glaube ich, sind auf Taxi-Maxi.
Ja, ja. Und wir haben uns dann Geld ausgeliehen am Anfang. Wir haben uns 10.000 Mark ausgeliehen.
Was damals ein Haufen Geld war.
Sehr, sehr viel war.
Aha.
Und wir haben gewusst, wir werden eine gescheite Produktion machen. Ich habe da schon natürlich jetzt auch mit vielen tollen Musikern zusammengespielt. Bei der ersten war der Charlie von Heindling dabei schon. Und dann haben wir eine ziemlich tolle Aufnahme gemacht.
Mhm.
Und haben dann zuerst einmal in der Kassettenstraße 300 Kassetten gemacht. Und die haben wir dann auf die Nacht.
Mhm. Da habe ich dann eine Kopiervorlage gehabt. Dann haben wir das mit der Schere ausgeschnitten. Das Setzal, was da immer drin war in diesen Schachteln.
Mhm.
Und dann mit der Hand koloriert.
Und dann, das sind ja Raritäten.
Das, ja, und dann da reingefummelt. Und das haben wir dann nochmal und nochmal und nochmal gemacht. Und dann habe ich gesagt, so geht das nicht weiter. Ich kriege ganz krumme Finger. Und dann haben wir das tatsächlich angeboten.
Ein Verlag damals, ein Patmos Verlag, und die haben es dann veröffentlicht und haben dann eine CD gemacht. Und wir haben dann unseren Illustrator damals bekommen.
Kennengelernt, der dann
alle Sachen für uns gemacht hat.
Genau, da kam es dann schon gleichzeitig als CD raus. Raus.
Haben wir gesagt, bitte macht auch eine CD.
Das
schon
war
wegen dem Auftragen.
Das Allerneueste.
Aber ich meine, heutzutage in der globalen Welt, wie es so schön heißt, in den Zeiten des Internets, kann man ja Dinge viel ganz anders anpreisen. Wie habt ihr denn die ersten Kassetten verkauft, dann nach euren Konzerten oder Auftritten oder mit dem Bauchladen?
Wir waren damals sehr, sehr verblüfft. Wir haben ja nicht kapiert, dass man da irgendwas mit dem, was wir da gemacht haben, in irgendeine Lücke geraten sind. Das hat sich wahnsinnig schnell verbreitet. Wir haben dann zu zweit, dann haben wir gesagt, ja, jetzt machen wir ein paar Auftritte, ein paar Konzerte. Mhm. Aber die haben uns das Zeug einfach weggerissen. Dann sind wir selber zum Hugendubbel damals noch rein, haben es angeboten. Da war es auch wieder weg wie nix.
Es ist unglaublich losgegangen. Also wir haben innerhalb, glaube ich, im Herbst dann drauf für 10.000 Mark Kassetten verkauft und haben gar nicht gewusst, wir haben gar nicht so viel Werbung gemacht. Das hat sich so rumgesprochen, wie ein Lauffeuer war das, kann man sagen.
Aber das hätte euch als junge Eltern auch Freude gemacht, schöne Kindermusik zu hören. Also ihr habt Freude dran gehabt und im Nachhinein ist euch erst bewusst geworden, dass ihr da auf eine Marktlücke gestoßen seid.
Naja gut, eben, das war ja eigentlich der Motor, dass ich gesagt habe, wenn man für Kinder was macht, dann muss man schon was Gescheites machen. Noch dazu, weil man ja weiß, Kinder hören sowas dann nicht einmal, zweimal, dreimal, sondern die lieben Repeat-Tasten und da muss das einfach stimmen, da muss der Text muss was für den Kopf sein, die Musik muss so sein, dass man es gern öfter hört, vor allem, dass auch die Eltern gern öfter hören.
Ja, leidgeprüfte Eltern sind da sehr froh, wenn was Schönes läuft bei den Kindern und die nicht die Augen verdrehen müssen.
Mhm.
Aber wie habt ihr rausgefunden, was Kinder gerne hören? Ihr wart ja damals junge Erwachsene und habt ein Baby gehabt, das war noch kein Kind, mit dem wir groß arbeiten konnten oder fragen konnten, du, was hörst denn gern oder was machen wir denn? Wie ist euch bewusst geworden, was zündet bei Kindern? Gut, du hast ja auch noch zu deinem Studium jetzt noch Sozialpädagogik gemacht.
Mhm.
Beide.
Mhm.
Beide?
Beide? Das sind wir Pädagogen auch, genau.
Mhm. Aber genau das ist ja was, das Negativ-Image ist der erhobene pädagogische Zeigefinger. Mhm. Und genau den wolltet ihr nicht.
Den haben wir gesagt, das kennen wir schon, das haben wir studiert. Mhm. Machen wir aber nicht. Kunst ist Kunst und Pädagogik ist Pädagogik.
Ja, so. wenn sich die glücklich zusammenfinden, dann ist das fein. Aber Pädagogik kann nicht die Triebfeder für Kunst sein. Mhm. Aber unsere Tochter war ja schon größer, als wir das angefangen haben.
Ja, die war schon 12.
Genau.
Aber ich habe schon ein bisschen das Gegenspiel gehabt.
Genau, ja.
Mhm. Und man sieht natürlich um sich herum Kinder, aber ich glaube tatsächlich, der einzige oder der wirkliche Nährboden ist das innere eigene Kind, dass man da einen Kontakt hat.
Und das habt ihr am Anfang gesagt, wenn man das nicht verliert, hat man ein fröhlicheres Leben. Natürlich durch Schicksalsschläge kann man auch sein inneres Kind verlieren, aber sich einfach über Dinge zu freuen und innerlich frecher und lustiger zu sein, Das ist dann schon eine Lebensfreude, wenn man sich die erhalten kann, ist was ganz Wunderbares.
Mhm. Ja, also nicht nur das Freuen und das Freche, sondern einfach dieser andere Blick, also dieses Wundern über Dinge, dass man einfach nicht alles für selbstverständlich nimmt.
Ja.
Und dass man mal was umdreht und andersrum anschaut, dass das vielleicht dann eine ganz andere Bedeutung kriegt.
Was ja wirklich für Erwachsene ganz wichtig ist, dass man sich alle Sachen mal von allen Seiten anschaut und nicht bloß immer diesen geraden Weg geht. Kann man von Kindern
eigentlich
sehr, sehr, sehr viel lernen.
Mhm.
Schade eigentlich, dass man sich dann so ändert, weil man so in ein Raster gerät, wo man denkt, so muss man als Erwachsener sein.
So kürzlich.
Das habt ihr euch beruflich und privat ja behalten können, dass man diesen fröhlichen, kindlichen Blick auf alles hat. Ja, dann sind wir lustig miteinander. Aber wir haben jetzt gerade über so eine idyllische Kindheit gesprochen. Es ist ja nicht bloß immer lustig. Kinder haben Sorgen. Und manchmal kriegt man es als Erwachsener gar nicht so mit, was Kinder belastet. Trennung oder Krankheit eines Familienmitglieds oder Abschied oder Mobbing oder was alles auch Trauriges in einem Kinderleben geht. Und wenn dann eine so Idylle ihnen vorgesungen und vorgelebt wird, dann haben die Kinder das Gefühl, sie leben in einer falschen Welt und die anderen leben in der richtigen Welt. Mhm. Und da wart ihr auch sehr bemüht, das aufzufangen.
Ja, also unsere Sternschnuppe-Welt ist eben nicht bloß lustig und nicht bloß heile, sondern da gibt es alle möglichen Spielarten. Zum Beispiel gibt es ein Lied über Trennung, wenn sich die Eltern getrennt haben und was das in einem Kinderherz ausmacht. Oder ein Lied, wie es ist, wenn man eine Schwester hat mit einem Handicap und diesen Konflikt hat, dass man sich erst schämt und sich dann dafür schämt, dass man sich schämt für die Schwester und was das alles macht. Und so Sachen sind für uns auch ganz wichtig, damit es nicht so eine glatte Welt gibt.
Dass eine andere Norm entsteht oder dass es keine Norm gibt.
Mhm. Ja, und deshalb reden auch bei uns die Kinder alle, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist. Die einen Hochdeutsch und die anderen, da hört man, die haben einen Migrationshintergrund und die Nächsten, die reden Bayerisch. Und das gehört alles zusammen, das ist alles eine Welt.
Das ist schön, wenn man das Kindern auch beibringen kann, weil wir kennen alle auch als Kinder dieses große Fragezeichen, da kehre ich nicht dazu. Oder wenn es bloß harmlose Sachen sind, die Bande zwei Straßen weiter, du darfst nicht mit uns spielen oder was unter uns Mädchen oft war, Margit, gell? Mit dir rede ich nicht mehr, du bist nicht mehr meine beste Freundin, was so anfängt in einem Kinderleben. Und natürlich tut es weh und man muss lernen, sich damit auseinanderzusetzen, auch fürs Erwachsenenleben. Aber so Kinder, die nicht so ganz wissen, ob das jetzt gut oder schlecht oder traurig oder sich niemand anvertrauen wollen, wenn du dann in einem Kinderlied abgeholt wirst und die sagen, ach, das ist ja sozusagen, das ist so, das gibt's, dass jemand krank ist oder dass die Eltern sich trennen. Da bin ich nicht der Einzige. Es ist so eine liebevolle Norm geschaffen. Das ist euch ein großes Anliegen gewesen. Und ihr habt auch die Kinder selber gefragt. Das finde ich eigentlich das Liebenswerte.
Ja, wir haben zum 10-jährigen Jubiläum damals gesagt, wir möchten einmal ein Album machen, wo wir vorher fragen, was hättet ihr denn gern mal? Was wünscht ihr euch denn, dass wir machen? Jetzt heißt mal Sternschnuppe, jetzt dürft ihr euch was wünschen. Und da kamen Zusendungen mit so einem hohen Prozentsatz an ernsthaften Themen, dass selbst wir, die wir sowieso schon immer gesagt haben, meine Kinder sind nicht bloß niedlich und lustig, erstaunt waren über die Tiefe, die uns da zurückkam.
Was waren da Beispiele? Aus welchen Beispielen habt ihr dann was gemacht?
Ja, zum Beispiel war auch ein Kind, das gesagt hat, ja, alle haben auch irgendwie Geheimnisse, dunkle Seiten und macht's doch da mal was drüber. Sternschnuppe Toll. Ist da rausgekommen. Also was so, dass Leute abends so am Himmel sitzen, Erwachsene wie Kinder und sich eben denken, was würde ich mir denn von Herzen wünschen vom Leben? Das Lied ist dabei rausgekommen, dann eben, was ich eben angesprochen habe, das von der behinderten Schwester.
Das kam von einem Kind, die Idee.
Ja, das kam von einem Kind, die Idee. Haben wir viele,
dass eben nicht alle gesund sind und wie man damit umgeht.
Ja, wir haben in Konzerten viele Kinder mit Handicap. Also da sind viele dabei und gerade viele autistische Kinder, die immer wieder unsere CDs anhören und immer von vorn bis hinten. Also wir kennen das. Natürlich gehen wir auch ganz vorsichtig damit um. Natürlich, jetzt das Lied zum Beispiel über Trennung, das geht natürlich schon, das hat auch was Tröstliches in sich, weil es heißt immer, dein Papa bleibt immer dein Papa, so wie die Mama immer deine Mama ist.
So ist es ja auch.
So ist es
und
ja.
Das
ist
im Idealfall.
Dass die umgehen lernen, dass es auch ein Appell ein bisschen an die Eltern ist, ohne dass man jetzt gleich pädagogisch daherkommt, sondern nur die Stimmung ausdrückt. Wie geht es einem Kind, wenn es in der Früh ins Bad reinkommt und der Papa ist nicht mehr da oder so Sachen. Nicht? Dass das dann praktisch einfach so geschildert wird und dass sie vielleicht schon wieder ein bisschen verstehen und dass sie zumindest mit den Kindern wieder gut umgehen können. Also das ist der Sinn von dem Lied auch.
Sind da Reaktionen von den Kindern gekommen? Sport? Oder mehr von den Eltern?
Von den Kindern auch. Die Kinder fanden es ja bei der Aufnahme, die haben ja mitgesungen. Dann stellen wir immer die Frage, was hat euch für Lied am besten gefallen oder welche Lieder gefallen euch besonders gut? Und da ist das Lied dabei. Das ist wirklich erstaunlich, dass die Kinder so ernste Themen, die wo so ein tiefes Gefühl ansprechen, dass die das auch spüren.
Ja, alles Thema Krieg, Verfolgung, Flucht, sowas war dabei. Und sowas kindgerecht reinzubringen, das war uns auch ein großes Anliegen. Weil es kommt eben, es ist Thema im Kinderleben. Das nutzt nichts, wenn wir das als Erwachsene versuchen, von ihnen fernzuhalten.
Im Gegenteil. Da ist es dann wieder was Geheimnisvolles, was man nicht versteht. Und, und da siehst du, wie aktuell auch immer Kinderleben ist. Wir sind in einer ganz anderen Welt aufgewachsen als die Kinder jetzt. Das merkt auch bei euren Produktionen. Das hat sich ja jetzt ziemlich geändert von der Kassette mit dem Bandsalat und selbst illustrierten Cover, wie es jetzt so schön heißt, haben wir damals auch noch nicht gesagt, zu CDs und jetzt über alle möglichen Verbreitungswege, die es in den letzten Jahren gegeben hat. Da habt ihr euch aber auch ganz schön ranhalten müssen, um da Schritt zu halten. Ich meine, wir haben hier alle mit Bändern, mit Tonbändern im BR angefangen. Das kennt ihr ja auch noch von den ersten Aufnahmen. Jetzt senden wir hier digital, spielen die Musik von einem Bildschirm ab. Das ist schon ganz schön flott gegangen. Das habt ihr hautnah mitbekommen.
Ja, also sowohl von dem Medium mit der Kassette und der CD, als auch von der Aufnahmetechnik her. Wir haben ja natürlich 15 Jahre auf Bandmaschine aufgenommen, 22 Spuren.
Das Geräusch haben wir 24. alle noch im Kopf, gell?
Brrr, 24
vor, Spuren. Brrr, zurück.
Ja, genau.
Und da war ein Singen noch ein ganz anderes Thema.
Boah, also, da hat man noch richtig singen müssen und alles war richtig Herausforderung. Wenn wir dann die Harfe gehabt haben von der Evelyn Huber und die hat ausklingen müssen, weil die haben wir nicht schneiden können, das ist nicht gegangen, haben einfach so lange warten müssen. Es war immer irre spannend, anstrengend auch. Und dann musste man alles auf 22 Spuren unterbringen.
24.
Wieso sage ich immer 22? 24. Und heutzutage haben wir ein digitales Aufnahmestudio und du hast hunderte von Spuren, wenn du willst. Das ist überhaupt kein Thema mehr. Und du hast
Verschneiden von Spuren.
Verschneiden und Melodien.
Und schieben.
Und ja. Das ist aber auch wieder ein neues Instrument für euch.
Ja, klar, klar. Aber mit Kindern war das natürlich immer eine besondere Herausforderung, weil wie oft kannst du jemand dann was singen lassen und der wird noch besser, vielleicht wird er auch wieder schlechter. Also man hat damit ganz viel
Fingerspitzengefühl
arbeiten müssen. Und jedes Kind ist da verschieden. Der eine wächst, der kommt erst aus der Reserve, wenn du ein bisschen antreibst. Und
der andere mag dann nicht mehr.
Und der andere verzweifelt nach dem zweiten Take, weil dann kommt es nicht.
Ja. Grundsätzlich muss man mit den Kindern wirklich gut umgehen im Studio. Also das ist einfach ganz wichtig bei den Aufnahmen, dass man die Kinder schätzt, dass man mit den Kindern wirklich
was Gemeinsames schafft.
Was Gemeinsames.
Ihr seid ja dann ein Team und die Kinder wissen das ja dann hoffentlich
und
auch.
Und Kinder motivieren sich gegenseitig unglaublich.
Ja?
Also die sagen, hey Hansi, das kannst du noch besser, jetzt geh nochmal hier ans Mikro, hau das nochmal hin und da singst du nochmal und dann singt der Hansi das nochmal. Und dann wird es richtig gut.
Einen Hansi haben wir nie gehabt.
Als Beispiel.
Also Hansis, wenn Eltern von Hansis zuhören und Hansi haben so nicht
genau.
So ein schöner bayerischer
Name. Ja.
Seppi und der Hans und Sepp.
Ja, und es ist natürlich für die Kinder ein irres Erfolgserlebnis, wenn sie es dann spüren. Man sagt immer, das Wichtige ist, dass du das fühlst, was du jetzt gerade da sagst oder singst. Und wenn sie spüren, wenn das alles zusammenkommt, dass es dann stimmt. Das ist dann wirklich, dass man das hört.
Das ist auch die Freude, mit den Kindern zusammen was produzieren. Und ihr seid ja dann ganz nah beieinander. Ihr habt es mir gerade während dem Katzerl erzählt, dass manche Kinder da extra bayerisch gelernt haben, damit sie es gescheit singen können.
Ja,
wir waren ja für das Projekt hier in ganz verschiedenen bayerischen Musikschulen zum Einsingen. Und da waren wir unter anderem in Regensburg. Und dann hat sie herausgestellt, dass die Regensburger alle gar nicht bayerisch können. Und dann haben die aber extra für die Lieder bayerisch gelernt.
Das haben wir aber erst im Nachhinein festgestellt. Weil der Cantemuskal ist ein toller Chor in Regensburg. Ganz, ganz toll. Und die haben gesagt, wir haben ganz tolle Sänger. Was brauchst du für eine Altersgruppe und so weiter? Und da haben wir sie die zusammengestellt. Und die haben das eine gesungen, das geraucht hat. Und danach sind wir dann mit den Mädels da, ein paar Mädels noch beieinander gesessen und haben gesagt, na, wie hat es euch gefallen? Ja, es war sehr gut, war sehr schön. Und so, okay. Jetzt habt ihr aber ganz schön bayerisch gesungen. Ja, das können wir auch.
Die sind dann zweisprachig aufgewachsen.
Ja, die sind zweisprachig.
Das ist ja nett. Haben sich auch wieder traut. Viele Kinder sagen, in der Schule redet man keinen Dialekt, hat seine Vor- und Nachteile. Aber das dann gesagt, oh, dann singen wir halt Bayerisch, wenn es meiner.
Ja, nein, das war total irre mit denen, ja.
Jetzt habt ihr aber schon die so und so vielte Generation von Kindern, mit denen ihr gearbeitet habt, die jetzt erwachsen sind, und von Kindern, die Zuhörer und Zuschauer und Mitmacher sind. Das ist doch dann wahrscheinlich auch schön, wenn die dann schon mit ihren Kindern zu euren Konzerten kommen oder sagen, jetzt haben wir, unsere Kassette ist jetzt hinüber, aber jetzt haben wir noch eine CD und jetzt hören wir euch in irgendeinem Stream und mit unseren Kindern und hören Neues und können Altes mitsingen. Mhm. Habt ihr solche Begegnungen auch?
Total früh.
Ja.
Das ist aber schön.
In den Konzerten ist jetzt die ganze Familie drin. Da sind die Omas drin, die ihre Kinder so erzogen haben und mit unseren Lieder aufgewachsen sind, und die Mütter haben ihre Kinder dabei. Also es sind jetzt zwei Generationen.
Drei
Generationen.
Ja, wie bei euch. Bei euch machen die Enkelkinder ja auch schon mit.
Ja, genau. Na, aber das ist, was einem wirklich total Spaß macht, weil man merkt, wie nachhaltig das war, was man da gemacht hat, dass das sich wirklich jetzt in die nächste und nächste Generation dann überträgt und immer noch Spaß macht.
Und das Witzige ist das, dass sogar ein 18-, 19-, 20-Jähriger oder 24-Jähriger, dass die auch oft manchmal so in ein Konzert kommen und hören sie die Lieder an.
Ohne Begleitung von Kindern.
Ach, ist das nett.
Ja. Wir haben in Landshut einmal ein Konzert gehabt und da haben wir so eine Aktion gehabt. Also es darf eine Familie hinter die Bühne schauen, wie das Bühnenbild ausschaut. Und
genau, im Jubiläumsjahr, so genau, Meet, wie man das so neideutsch sagt.
Meet and Greet.
Also Treffer und Grüß Gott sagen.
Genau, Treffer und Grüß Gott sagen. Ja, und dann hat es geheißen, ja, die Familie ist schon da im Bernlochner Saal, die sind da hinten. Mhm. Wir gehen raus, denken wir, das ist doch keine Familie da. Auf einmal sind vier junge Leute vor uns gestanden, so Studenten, 22
Anfang,
bis 24. Und haben gesagt, wir sind Meet and Greet.
Ist das nett?
Genau, wir haben das gelesen, dass das geht. Und dann haben wir gesagt, gleich, da melden wir uns an, die waren dann hinten
gesessen
im Konzert mit Transparent.
Jetzt muss man dazu sagen, ihr habt ja auch für die Konzerte ganz lustige, originelle Figuren, die auch lustige Namen haben, und manche Figuren sind klein und manche sind groß und manche spielen eine Nebenrolle, und die sind auch schon seit vielen Jahren die Bühnenbilder auf euren Konzerten dabei. Die haben auch alle lustige Namen. Ihr könnt es besser aufzählen. Ich bin schon ein bisschen ein großes Kind.
Ja gut, es gibt natürlich den Brezenbeißer, der sich auch durch ganz viele Titelbilder von den Alben zieht.
Durchbeißt.
Durchbeißt, genau. Da gibt es die Taxi-Maxi und da gibt es die lustige Lilly. Und die tauchen immer wieder auf den Titelbildern auf, und natürlich gehören sie auch fest zur Sternschnuppe-Familie bei der Bühnendekoration.
Mhm. Die Figuren gehören dann einfach zur Sternschnuppe dazu. Und wie du sagst, das Familie klingt ja schon wunderbar. Und da kennen auch sich die jungen Burschen, die bei euch als Familie aufgetreten sind, noch mit all den Figuren identifizieren.
Ja. Also Brezenbeißer und so weiter, das merkt man genau, dass das eine Identifikationsgeschichte war mit der CD und mit den wilden Spulen und so.
Aber das ist doch schön, wenn man Kinder musikalisch begleiten darf ins Erwachsenenleben, und das ist ja was ganz Nachhaltiges, wie du vorhin erzählt hast, wo du mit deiner Tante gesungen hast oder du mit deiner Mama, Margit, das Nachhaltige, was bleibt, oder ob selbst alte Kirchenlieder sind, wo man jetzt noch Maria durch einen Dornwald ging, in dem Tempo der alten Weiber mitsingen kann, wie wir es damals in der Kirche gesungen haben, das ist was wirklich so die Basis ist des musikalischen Erlebens, das man so als Kind hat.
Ja, neulich haben wir geredet mit dem Anfang 20, junger Bursche, hat er gesagt, ja, wir sind weggefahren zum Wochenende, wollten wir irgendwo hinfahren, und dann wollten wir was singen im Auto, und dann haben wir nicht gewusst, was wir singen sollen. Und dann auf einmal hat einer gesagt, Mensch, wir kannten ja einen Kühlschrank singen.
Ja.
Und dann haben sie auf dem Weg zum Weggehen, haben es alle miteinander, weil sie das können haben, miteinander einen Kühlschrank gesungen.
Ist das lustig.
Ja. Weil oft findet man
Kein gemeinsames.
Ja.
Wobei ich immer das Gefühl habe, das ist ein deutsches Problem. Wenn man im Ausland ist und man sagt, jetzt singt ihr mal ein typisch deutsches Lied, dann haben wir also als Studenten uns angeschaut und dann haben wir was von der Biermüsselblasen gesungen, was eh wurscht war, weil es keiner verstanden hat, weil uns nichts Gemeinsames eingefallen ist. Und so geht es die Burschen auch. Die können ja jetzt nicht irgendwas Aktuelles singen, sondern dann haben sie ein gemeinsames Lied, und das ist dann
der Kühlschrank. Ganz lustig ist, ja, genau. Ja, also das, mein Gott, es ist ja so, wir haben zuerst schon mal gesprochen, unsere Musik ist ja auch für die Erwachsenen da. Wir machen ja nicht Kindermusik. Ja. Kindermusik, das gibt es ja für mich gar nicht. Das ist eigentlich, es muss immer gute Musik sein, es muss immer schön gespielt sein, es müssen tolle Musiker sein. Nur das macht da wirklich Spaß dann.
Das stimmt.
Ja.
Ihr arbeitet gemeinsam und in einem lustigen Film habe ich über euch, über Spessart fürs Karwendel, habe ich gesehen, dass ihr auch herrlich streiten könnt.
Jo, da sind wir Spezialisten.
Seid ihr da dann ein berufliches Paar oder ein privates oder sind das fließende Übergänge?
Das sind fließende Übergänge, das ist ganz schwer zu trennen. Aber natürlich ist es ja eher... das Private. Aber
ein kreativer Prozess.
Ja.
Aber ihr natürlich, wenn man miteinander lebt und arbeitet, dann muss ja funken. Also sonst wäre das ja ein merkwürdiger Frieden. Und wenn man
da entsteht ja auch viel Kreatives.
Ja, genau.
Es geht ja bei diesem Streiten in Anführungszeichen geht es ja um einzelne Titel oder Texte oder Arrangements. Also das ist ja ein Ping-Pong-Spiel eher, dass ihr da euch auseinandersetzt. Da geht, wer gewinnt dann oder findet ihr immer einen Konsens? Ihr seid ja ein eingespieltes Team.
Ja, ich meine, also so faule Kompromisse, das geht ja gar nicht. Das wäre ja Käse. Das war ja nicht das Beste, was dann rauskommt. Also manchmal muss man dann Sachen auch einfach einmal, dann haut man sie das an den Kopf und dann lässt man es mal liegen und am nächsten Tag hat jeder nochmal nachgedacht und dann findet man schon eine Lösung.
Also der Konsens ist ja eigentlich auf CD gepresst. Das sind ja die Lieder, die dann rauskommen. Und die sind ja nicht die schlechtesten waren dann. Und wir haben einer, mein Schwiegersohn hat mir gesagt, hat zu mir, aus der totalen Harmonie ist noch nie was Gescheites entstanden.
So ein gescheiter Schwiegersohn.
Ja, ja. Und da hat er auch recht gehabt damit. Weil wenn man jetzt nur alles so tutti-tutti macht und nicht den anderen irgendwie sagt, nein, das ist schon gut, was du da geschrieben hast, das passt schon, das lassen wir schon so. Nein, das sagen wir nicht. Wir sagen halt einfach, hey, das müssen wir vielleicht noch anders machen oder das nehmen wir nicht. Und man darf auch nicht zu eitel sein. Man muss auch sagen, okay, du hast das super geschrieben, das ist wirklich jetzt eine tolle Geschichte, da mischen wir jetzt nicht mehr ein. Das ist super, das passt gut und das lassen wir. Und dann kann man einmal was zulassen. Und das ist unter Zusammenarbeit schon über die Jahre.
Funktioniert.
Ich sage immer, was durch unser Fegefeuer durchgegangen ist, das hat er in der Welt Bestand.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Habe die Ehre und viel Spaß bei unserem Ratsch. Bei mir zu Gast Sternschnuppe, Margit Salholz und Werner Mayer, die am Sonntag, wie ich schon in der ersten Stunde gesagt habe, endlich den Oberbayerischen Kulturpreis bekommen, weil sie viel für Kultur machen, für Kinder, mit Kindern, Kinderlieder, Musical und Sachen zum Lachen. Darüber haben wir in der ersten Stunde schon geratscht. Jetzt in der zweiten Stunde geht's weiter mit den beiden. Es gibt nämlich noch viel zu erzählen. Dass nämlich eine Waschmaschine wandert, das wissen wir alle. Aber dass ein Kühlschrank spazieren gehen kann oder eine Kuh ins Kino gehen will, das ist in der Welt der Kinder und in der Welt von Sternschnuppe überhaupt nichts Ungewöhnliches. Man kann mit Kindern viel Lachen und Freude machen und man kann auch viel Freude bereiten. Und das ist doch eigentlich ein traumhaft schöner Beruf für euch, Sternschnuppen, in dem Fall der Plural.
Das stimmt. Ja. Also, wenn man sich mit dem Schmarrn, den man so im Kopf hat, sein Geld verdienen kann und dass das dann andere auch noch Spaß macht, das ist echt der Segen.
Herrlich, wunderbar.
Und dass euch der Spaß an der Freiheit nicht ausgeht, ist ja auch was ganz Besonderes.
Ja, wir haben jetzt eigentlich laufend geschrieben, immer wieder und manchmal denkt man sich, das ist jetzt die letzte CD, aber uns fällt einfach so viel ein.
Gell? Ja.
Wir haben oft nicht die Zeit, dass wir es aufschreiben. Weil wir noch einen Verlag haben, weil wir noch arbeiten müssen, ein Büro
auftreten.
Und so weiter und auftreten.
Genau.
Aber eigentlich, ja, die Ideen gehen nicht aus.
Aber ist es nicht manchmal anstrengend? Jetzt habt ihr auch gerade hier die Musik gehört und geht es auf die Musik ein? Oder wenn ihr irgendwas seht, ist bei euch da nicht alles eine Idee für ein Lied? Könnt ihr einfach mal ganz normal da sitzen und, wie man in Bayern so schön sagt, einfach blöd schauen? Oder geht das bei euch gar nicht mehr?
Doch, das geht. Aber das Schöne ist auch, wenn man jetzt was hört, dass man so reinhört. Wenn man selber im Schaffensprozess, wenn man Musik einspielt und so, auf ganz andere Sachen achtet und wenn man dann was von anderen anhört, dann hat man auch dieses Ohr dafür, dass, ah, das haben die so gemacht und so gemacht. Und da kommen natürlich schon manchmal diese Momente, dass man sagt, ah, sowas müsste man einmal machen, das würde jetzt gut zu dem und dem Thema passen, dass man was musikalisch so angeht, das ja.
Also ständige Inspiration, was eigentlich was wunderschön Belebendes ist.
Ja, total. Und wir haben ja auch die Freiheit im Kinderlied, dass wir jedem Lied, also jedem Text sein eigenes Gewand geben können. Mhm. Also ob jetzt das dann ein Reggae ist, ob es ein Tango ist. Wir greifen ja sozusagen Musik von der ganzen Welt her. Deswegen finde ich auch das Thema kulturelle Aneignung, ehrlich gesagt, ein Schmarrn. Weil wir eignen uns ständig kulturell Sachen an und es darf sich auch jeder von uns eine Kultur aneignen. Also wenn jetzt
dann
jemand
entsteht eine neue dabei.
Genau, und wenn jetzt irgendwann
einer... Wenn es in Wertschätzung passiert,
genau,
das ist der
das
Punkt.
Sowieso, ja,
ganz wichtig.
Aber wenn jetzt ein Amerikaner oder ein Afrikaner bayerische Volksmusik spielt, dann sagen wir, ist doch schön, wenn es einem gefällt, dann soll das doch spielen. Und wenn wir das umgekehrt auch machen, dann ist es ja auch richtig. Und wir machen das ja laufend und wir sind tolerant und haben Respekt vor jeder Musik, die es gibt. Und deswegen ist es auch so, dass bei uns die bayerische Musik oder die bayerischen Texte einfach auch so gut aufgenommen werden. Also auch von Kindern, die vielleicht jetzt zum Beispiel bei der Gruppe, bei der Kur, die wollte ins Kino gehen, dass die oft sonst gar nicht so viel bayerische Sachen hören. Und auf einmal kommen sie da im Kinderlied mit einem bayerischen Stückel zusammen und finden das toll.
Es ist auch toll. Ihr sagt ja, bei uns bei BR Heimat gibt es ja auch die Sendungen Tradimix. Und bei euch ist es ein erweitertes Wort Tradimix und...
Tradihui.
Also das ist einfach, dass man alles verbindet oder ein bisschen verändert und dann entsteht was Neues dabei. Mhm. Das ist wunderschön, wenn es gerade in der Musik passiert. Erst war das Lied da und dann ist sogar ein Musical draus entstanden.
Mhm. Ja, genau. Also ich habe das Lied, glaube ich, 1994 herum geschrieben.
Gerade erst.
An einem Tag, an einem Sonntag irgendwann, habe ich das ganze Lied geschrieben. Es hat ja 9 Strophen, also es ist kein kurzes Lied. Und ein bisschen bin ich inspiriert von meiner Mutter, die ist ja eine Bayerin gewesen und die hat sich immer recht schick gemacht und hat immer nice gewandert, wenn sie nach München in die Stadt gefahren ist. Und ihr hat die Stadt auch gut gefallen und sie hat als Bayerin das immer recht geschätzt, wenn man einmal in die Stadt reingefahren ist und sie schön angezogen hat.
Mit dem Taschentier in der Handtaschen.
Die Taschentier in der Handtaschen, aber mehr für mich, weil mir sind immer Trotzglocken runtergelaufen. Und einmal hat es mich einmal gefragt, beim Geh zum Bus, hast du ein Taschentier hier dabei? Dann habe ich gesagt, ja, ich habe schon eins dabei, Mama. Ja? Nein, ich meine jetzt für die, nicht für mich. Ja, und aus der Geschichte ist, aus dem Erleben mit meiner Mutter, ist ihm dann die Kur, die wollte ins Kino gehen, entstanden. Weil ich auch natürlich die besondere Beziehung zu die Kirche habe durch meine Tante, mit der ich unter dem Chorbauch schon gesungen habe. Und weil mir immer, ja, wir haben nicht viel Kirche gehabt, aber ich habe die Kirche immer gern ming. Und dann habe ich diese Story da erfunden von der Kur, die da in den Stadt reingeht ins Kino und der stirbt nicht ein und dann kommt doch eine, weil es ihm Glück hat. Und der Untertitel von dem Musical und vom Lied ist ja eine Geschichte von Mut und Glück haben.
Genau.
Was ganz wichtig ist. Du hast vorhin über Mut so was Wichtiges gesagt, weil du hast dir auch nicht traut, auf die Bühne zu gehen am Anfang, als junge Frau, die frisch in München war, und hast irgend so einen schönen Satz vorhin gesagt über
doch,
Mut.
Doch, ich habe mich schon traut. Obwohl ich wirklich eigentlich ängstlich war, wie ich das erste Mal in der großen Stadt da war. Aber,
wie die Kur.
Wie die Kur, genau. Aber ich habe eben gesagt, wer keine Angst hat, der braucht ja keinen Mut. Mhm. Also das gehört ja zusammen. Also Bedenken haben, Ängste haben und trotzdem was machen, das ist ja erst mutig.
Und ich glaube, das ist also ein richtiges Grundthema. Darum ist vielleicht auch das Musical oder das Lied so erfolgreich, weil es eben sagt, du, wenn es dir traust, gell, dann haut dich schon hin, dann kriegst du von hinten nochmal einen Schub, dann kannst du was machen im Leben, dann kannst du in die Welt aus dir trauen.
Und ja. Dann hilft dir das Leben.
Dann hilft dir das Leben, ne? Mhm. Und deswegen ist, glaube ich, das so starkes Musical läuft da seit 16 Jahren.
Mhm. Ja, und als damals der Intendant von Ingolstadt gesagt hat, macht's mir doch ein Musical mal, ich möchte gerne ein Sternstoffe-Musical machen. Und dann habe ich spontan gesagt, das muss unbedingt die Kur sein. Das ist schon eine ganze Story. Also da kann man sich langhangeln und das haben wir natürlich ausgeschrieben und noch Lieder dazu. Aber die Geschichte, die da in der Kuh steckt, dass diese Ermutigung für alle, die sich was trauen, das finde ich eine tolle Botschaft für die Kinder.
Und du hast mir erzählt, bevor die Sendung angefangen hat, und mir ist ähnlich gegangen, wir sind beide vom Land gekommen, sind an die große Universität gekommen und haben gedacht, wir haben von nichts eine Ahnung. Mhm. Und das finde ich schön, vielen Kindern geht es auch so, wenn man denen beibringt, dann trau die was. Du bist schon jemand, dann geht schon irgendwie weiter.
Die Kur hat ja auch in dem Moment, wo sie so ausschaut, als dass sie es nicht ins Kino schaffen, sagt sie ja diesen Satz, ich bin halt doch eine blöde Kur. Also so ungefähr, was maß ich mir an, das, ich bleibe eine blöde Kur.
Aber dann kommt der Kartenabreißmann direkt auf sie zu und sagt, ich hätte noch einen Platz frei. Gell?
Wenn's
und dann kommt das Glück in Form vom Kartenabreißmann.
Ja, genau.
Und der bringt sie dann ins Kino rein. Und das ist das Schöne an der Geschichte, an diesem Wendepunkt dann.
Aber der kann auch nur kommen, weil sie sich bis dahin vorgebohrt hat und immer wieder ihre Ängste überwunden hat.
Ja.
Und so soll es im Leben eigentlich immer sein. Bis zu dem Punkt gehen, wo man sagt, jetzt komme ich glaube ich nicht weiter. Und wenn man Glück hat, kommt im Leben der Kartenabreißmo. Auch ein schöner Beruf. Wann wisst ihr eigentlich noch euren ersten Kinofilm als Landkinder? Bei mir waren es die Lausbubengeschichten, das weiß ich noch.
Also bei mir war einer der ersten Filme, meine Mama hat mich damals mitgenommen zu Ben Hur.
Der hat ja ewig gedauert.
Ja, das, und ich bin von Reitzheim bis Garsam Inn, das sind 7 Kilometer, sind wir mir zu Fuß reingegangen an einem Winternachmittag, weil meine Mama wollte unbedingt den tollen Film anschauen, den es jetzt da neu gibt, 1963 oder wann das war. Und dann sind wir durch den Schnee hineingestapft, nach Gars ins Kino. Und sie hat aber nicht gewusst, dass der Film Überlänge hat. Der hat dann 4 Stunden gedauert und sie ist nicht mehr zur Steuerbord heimgekommen. Und dann hat mein Vater die Steuerbord machen müssen, ganz und mechern müssen, wo er gar nicht gescheit Kinder hat.
Aber für Kinoerlebnis hat der Mama das auch hingenommen. Für sie war es da auch schön, oder?
Für sie war es ganz toll. Und wir sind dann heimgegangen und der Film ist ja ziemlich heftig. Ja. Und an der Hand von meiner Mama sind wir dann in der Dunkelheit durch den Schnee sind wir dann wieder heimgegangen.
Hast du aber da nicht ein Wagenrennen mit die Kirche veranstaltet?
Nein. Oh, ja,
mein erster Erlebnis. Film war auch nicht unbedingt ein Kinderfilm. Meine 8 Jahre ältere Schwester hat mit der mitgesungen und hat gesagt, wir schauen uns Dr. Zhivago an.
Oh, den schaue ich ja heute noch. Du hast dich auch in Omar Sharif verliebt.
Ja, natürlich.
Hast du ja nicht gewusst, dass es einen Werner gibt?
Ja.
Der gerade unter der Kurkling ist.
Ich habe ihn dann abgelöst, den Omar. Ja.
Der hat aber auch so lange gedauert.
Ja.
Bis zum nicht mal Happy End. Aber Kino ist auch was Besonderes. Gerade wenn man auf dem Land ist und das nicht so gewohnt ist, für mich war immer das Tollste, dann gab es noch Eis und der Vorhang auf und der Vorhang zu und regionale Werbung und hinten hat uns jemand, also uns Mädel, an die Zöpfe gezogen und mit den Klappsitzen ein bisschen hochkatapultiert, das war die höchste Gaudi.
Ja, und es war der Blick in die große, weite Welt.
Und jetzt schaut ihr runter auf die Bühne und das ist, glaube ich, auch was ganz Besonderes, auf der Bühne zu stehen und Menschen, ob große oder kleine, zu sehen, also hauptsächlich Kinder, mit leuchtenden Augen und einem köstlichen Lachen. Das ist doch herrlich, Freude zu bereiten.
Ja, es ist ein totales Geschenk. Und gerade in Corona-Zeiten haben wir wirklich schmerzlich gemerkt, wie uns das abgeht.
Jetzt muss ich nochmal zum Mut kommen. Man ist ja bei jedem Lied mutiger. Man behauptet ja immer was, dass die Melodie so geht, dass der Text so geht. Und wenn man dann sagt, dass auf einmal der Mut sich so belohnt, dass sogar die Münchner Philharmoniker auf einmal ein Lied von einem Autodidakten, wie es ja ich bin, ne, spielen und wir dann einen Kühlschrank ging spazieren zum Beispiel, auf einmal von den Münchner Philharmonikern gespielt wird, dann sitzt man da drin und kann fast zwei noch anfangen, weil das einfach so irre ist, dass das so eine Tragweite hat oder dass das dann einfach mal gespielt wird. Gell?
Wie bei der Kur, man muss bloß so weit gehen, dass dann der Kartenabreißmo von die Philharmoniker geht. Das Lied suchen wir jetzt einfach noch in den Tiefen unseres Archivs. Aber ein schöner Titel, weil das war ja mal eine harte Währung, als wir Schüler waren, eine Patrone und ein Radiergummi.
Ja.
Aber wann kriegt man schon mal ein Radiergummi geschenkt? So ist der Titel von einem von euren Liedern oder von deinem Lied. Genau. Ich glaube, das gibt bei euch nicht die Aufteilung, wer was macht.
Ja, das ist jetzt aus dem Bereich Kabarett, wo ich zum Teil natürlich am mitschreibe, aber das ist eher Werners Revier.
Was habt ihr zuletzt ein Radiergummi geschenkt gekriegt?
Der Werner kriegt öfters Radiergummi.
Wegen des Liedes, aber
ich
vorher.
Ich habe 50 Radiergummi daheim, in allen Ausführungen, in allen Formen. Ganz teure Radiergummi eingepackt noch und so. Das bringen wir mal mit Leib mit, weil die das
Wir überlegen schon an einem Radiergummi-Museum.
Wenn nicht, dann gründet es gründet ja, einfach. Ja. Wobei Radiergummi war harte Währung, war Spicker, war Wurfgeschoss.
Ja.
Und immer, wenn man mal braucht hat, um was Notwendiges auszubessern, war er furchtbar schmierig. Ist euch auch so gegangen?
Ja,
weil man so vollgeschrieben hat.
Ja, eben. Aber
es war Sport einfach. Ich bin in Italien gesessen vor einem Cappuccino irgendwo in der Toskana und habe ich auch geschrieben an anderen Sachen für Sternschnuppe. Und dann habe ich den Radiergummi gesehen und habe mir gedacht, über die gell, ist noch nie ein Lied geschrieben worden. Da wird es jetzt aber Zeit.
Schön, dass ihr selber noch so Spaß an eurer Musik habt. Die beiden haben jetzt gerade mitgewippt und mitgemacht. Und ihr habt ja gesagt, ihr könnt jetzt noch a cappella was singen.
Ja, in Ermangelung der Gitarre, das singen wir halt ohne.
Genau, singen wir das Lied für die Gnödel, weil bei uns auf dem Bahnhof mit 8 Kindern hat es immer 40 Gnödel gegeben mittags. Und kein Gnödel ist übrig geblieben. Aber in dem Fall sind 2 Knödel übrig geblieben.
Unverständlicherweise, gell? Genau.
Okay. 2 Knödel blieben übrig. Gestern beim Mittagessen. Die Leute waren satt oder man hatte sie vergessen. Der eine, der hieß Fritz.
Der andere, Francisco.
Da sagt der Franz zum Fritz, hey, wir gehen heute in die Disco. Sie rollten gleich davon, machten sich auf die Reise, über Tisch und Bank den Flur hinaus, Knödel rollen leise. Oh nein, die Haustür zu, jetzt ist alles aus. Doch schwupps, da sprangen sie zum Katzendürl hinaus. Ja, das ist die Geschichte von Francisco und von Fritz. Von den beiden Knödeln, sie ist wahr, kein Witz.
In der Mangelung eines großen Publikums sage ich bravo, wunderbar. Und es war jetzt wirklich relativ spontan und ich habe es gleich losgelegt. Ich glaube, mir geht es jetzt bald wie euch. Ich kann nicht mehr normal denken. Ich denke jetzt an übrigbliebene Gnädel, die das Katzendier lupfen, an Kühlschränke, die wandern, Kühe, die ins Kino gehen.
Der Fantasie sind keine Grenze gesetzt.
Ist das nicht schön und ist nicht Fantasie genau das, was bei Kindern so bezaubernd ist, dass man von denen auch immer wieder überrascht wird. Das Knödellied, es ist ja eigentlich wurscht, ob es für Kinder oder für Erwachsene ist. Das ist aus eurem Repertoire.
Ja, wir sagen immer, das ist aus dem Reigen Kinderlieder für Erwachsene.
Das hält uns alle jung und frisch.
Ja.
Aber wir haben ja vorhin darüber geredet, mit Kassetten hat es angefangen, dann seit es dazu die CDs kommen, Schallplatten wahrscheinlich schon gar nicht mehr. Das ist dann gleich übergesprungen.
Das ist auch für Kinder nicht das richtige Medium.
Ja, jetzt wird gestreamt, was man alles übers Internet hören kann, was Vor- und Nachteile hat. Aber Margit, du hast vorhin gesagt, während wir Musik gehört haben, das mit den Alben ist ja auch eine Art Komposition, was in ein Album gehört und durch dieses übers Internet hören, was ja auch schön ist. Aber ist dieses Gesamtkunstwerk irgendwie verloren gegangen?
Ja, also wir freuen uns natürlich wahnsinnig, dass wir diesen Übergang so flockig geschafft haben in den anderen Hörweisen, was früher viel von den Familien nach wie vor auch, aber viel mehr noch auf CD gehört wurde. Das wird jetzt downgeloadet und hauptsächlich gestreamt. Das ist wunderbar, aber was dabei verloren gegangen ist, über Streaming, über diese Form, wird das komplette Album nicht mehr gehört, sondern einzelne Tracks. Mhm. Hier ein Lied, da ein Lied und völlig zusammenhanglos teilweise auch. Und unsere Alben sind ja wirklich Gesamtkompositionen. Also da wird ein Bogen gespannt vom ersten bis zum letzten Lied und es ist ja auch nicht Lied auf Lied, sondern da gibt es kleine Hörspiele, Geschichten dazwischen, sodass Kinder, die das von Anfang bis zum Schluss hören, einfach einen ganzen Kosmos haben in einer ganzen Welt waren und die haben sich auch ihre CDs dann so, selbst wenn sie noch nicht lesen können, nach dem Beutel dann ausgesucht, nach der Stimmung, das war jetzt das Richtige für mich heute und das geht ein bisschen verloren und da schmerzt mir mein Künstlerherz.
Bei allen Vorteilen, die es jetzt hat und dass er auch die vielen Downloads habt, ich glaube eine Zahl hast du vorhin genannt,
kannst du gar nicht mehr fassen. Wir haben am Tag ungefähr 70.000 Streams und das freut uns natürlich schon sehr, dass so viele Familien und Menschen im ganzen deutschsprachigen Raum, kann man sagen, oder vorwiegend natürlich in Bayern, vermute ich jetzt mal,
Aber auch in der ganzen Welt, das kann man ja verrückterweise heute überall sehen, wo das gehört wird, dass der
Sternschuppe
gehört wird. Ja, das ist schon verrückt.
Und da merkt man diese Grenzen, die ja Musik eigentlich nicht gesetzt wird, sondern dass man ja auch was Anderssprachiges hören kann. Wenn ihr irgendwo auf der Welt hört, halt jemand dann bayerische Kinderlieder von euch. Und ob man jetzt die Sprache versteht oder nicht, ist ja auch relativ wurscht. Ja. Hauptsache, schön hört sich's an.
Ja, also was mir noch dazu einfällt, ist, wir kennen ja alle noch diese anderen Medien. Die Kinder, die jetzt groß werden, die kennen das gar nicht mehr. Da kommt es irgendwo aus der Luft, die Musik, und zusammenhanglos. Und das ist, glaube ich, was völlig anderes, wie wenn ich dann jetzt als Erwachsener sage, ja, zur Zeit da Playlist und das Streamy. Aber ich weiß noch, das kommt von dem im Album oder zumindest ist es von dem und dem Künstler. Mhm. Und das geht komplett flöten. Und die Kinder lernen es erst gar nicht mehr kennen. Und auch dieses am Stück mal was hören und sich darauf einlassen, dass das nicht mehr so passiert, das tut mir weh.
Da denken wir wahrscheinlich, weil wir so sozialisiert sind, analoger, obwohl wir uns in dieser digitalen Welt jetzt bewegen. Ja. Aber wir haben diesen, wie du gerade sagst, Margit, diesen Vergleich. Ich meine, wir sind alle noch vor den großen Radiogeräten früher gesessen, wo diese vielen Städte gestanden sind und das magische Auge war. Man hat rumgeradelt und hin und her geradelt. Allein wenn der Radio hier war, das Hin- und Herradeln hat schon Spaß gemacht. Wir kommen halt noch... Wir sind ja grenzüberschreitend bei diesem enorm schnellen Fortschritt und da habt ihr gut mitgemacht.
Ja, wir haben es, glaube ich, ganz gut geschafft und haben auch so den Bogen ganz gut gespannt. Und man merkt aber trotzdem, dass auch die Lieder oder die Inhalte, die wir schon vor 20 oder 30 Jahren gesungen haben, dass das immer noch gilt, dass die Kinder immer noch total Spaß haben. Gott, das Lied von der Kursingen oder von der Brezenbeißer-Bandi, dann stehen die auf und singen da mit. Und da spürst du diese Zeit noch, wo man Hütten baut und am Bach unten ins Wasser reinrennt und so Sachen macht, dass das immer noch trägt, das gilt immer noch. Auch in unserer wahnsinnig digitalisierten Zeit.
Aber ihr habt dann dadurch eigentlich Kinderlied-Klassiker geschaffen. Und das ist ja auch was Schönes rückblickend. Und einer, der sehr bekannt ist für Kinderlieder, Rolf Zukowski, ist auch einer eurer größten, nennen wir es mal, Fans.
Er sagt es ja, ich bekenne es raus, hat er gesagt, ich bin ein Sternstuppe-Fan. Ja, wir haben eigentlich ganz guten Kontakt zum Rolf.
Hat er einiges zusammen gemacht.
Ja. Ja, wir haben vor allem seine Vogelhochzeit ins Bayerische gebracht. Und da war er total ergriffen, kann man, glaube ich, ruhig so sagen, weil er mag das Bayerische auch sehr gern.
Ist ja auch sehr melodiös, das Bayerische.
Ja. Und es hat ihm wahnsinnig gut gefallen, diese Version.
Schön, dass da auch kein Konkurrenzdenken ist, sondern dass ihr gemeinsam sagt, bei ihm ist es ja auch nicht aufgesetzt, sondern dass er Freude hat, für Kinder und mit Kindern zu arbeiten. Und bei euch ist es ähnlich und Platz genug ist ja für euch alle.
Weißt? Auf jeden Fall, ja.
Und wie es bei Rolf Zukowski ist, ich meine, keine Weihnachtszeit ohne die Weihnachtsbäckerei, so habt ihr eben eure Klassiker geschaffen. Ja. Und rückblickend hättet ihr euch das wahrscheinlich gar nie träumen lassen.
Ja.
Am Anfang hat man ja noch nicht gewusst, was man da so anfängt. Also wie so oft. Wir haben einfach weiter und weiter gemacht, weil es uns Spaß gemacht hat und offensichtlich dem
Publikum,
dem Familien auch. Und so ist es immer weitergegangen, ja.
Wenn man dann im Nachhinein erfährt, dass man 1 Million CDs verkauft hat, dann freut man sich natürlich schon.
Da darf man auch gerne den Oberbayerischen Kulturpreis entgegennehmen. Jetzt haben wir es aber spannend gemacht, Werner und Margit. Wir ratschen jetzt schon die ganze Zeit über einen Kühlschrank, der spazieren geht, aber wir spulen es nicht. Jetzt erzählst du mal kurz die Geschichte vom Kühlschrank und dann hören wir uns endlich an.
Ja, der Kühlschrank ist auch wieder so eine Nonsens-Geschichte, kann man sagen, wie viele unserer Sachen. Und es geht halt da eben um den Kühlschrank, um eine Sache, die er spazieren geht. Und Kinder fasziniert es natürlich, dass der alles einsammelt und dass der so frech ist und dann die Wiener Würstel mit nach Wien nimmt und so. Also
ich glaube, die Idee kam dir in einem gemeinsamen Urlaub, konnte es sein? Es ist so ein Hotelkoch. Er hat von einem Gebäude zum anderen was mit seinem Kochhut rübergeschoben und es sah, also so ein Käfigwagen, weißt du, den rollenden. Und es sah so grotesk aus, dieser Koch in der Landschaft drin.
Und da ist ein Kühlschrank vorne im Rad. Ach, der kann da spazieren gehen. Und natürlich naheliegend, dass er alles einsammelt, was in seinem Bauch drin ist.
Aber das Nette ist, dass Kinder nicht das in Frage stellen wie wir und sagen, warum soll denn der Kühlschrank spazieren gehen? Die denken sich, ach so, ja, okay, geht halt der Kühlschrank spazieren.
Mal.
Das ist aber auch einer eurer Klassiker, der Kühlschrank. Ja. Warum soll ein Kühlschrank auch nicht spazieren gehen?
No. Genau.
Und viele Kinder haben lustig mitgesungen. Eine haben ein bisschen gehört mit einem leichten Zungenschlag. So süß. Habt auch alle viel Freude damit gehabt, ja, bei der Aufnahme. Wie alt ist das Lied jetzt schon oder wie jung geblieben?
2002, ja, 20 Jahre.
Aha. Ah, schon.
Mhm. Ja. Also, ja, aber immer noch total.
Aber das ist auch einer eurer Klassiker geworden.
Und die Nina, die uns damals so mit ihrem THS erfreut hat, die ist eine hübsche junge Frau.
Und ist auch, die Kinder von damals sind sicher auch stolz, dass sie bei den Liedern mitgemacht haben.
Ja. Toll. Ja. Manche spielen das im neuen Freund als erstes vor. Das ist die Prüfung. Wenn ihm das nicht gefällt, dann
wird er abgezickt. Ja. Oder darf mitsingen beim nächsten Mal.
Genau.
Bewerben sich dann Kinder bei euch oder sucht ihr es auch oder arbeitet ihr viel mit Musikschulen zusammen?
Es kommen schon oft Kinder auf uns zu oder Eltern sagen, ah, meine Tochter kann gut singen und so. Aber wir haben nie irgendwie so ein
Casting. Die gut
Casting
singen können, sondern die Spaß
gepflegt.
Haben.
Es geht nicht darum, eine Menge Schönsänger auf Haufen zu haben, sondern originelle Kinder. Und die waren immer ganz oft aus unserem Umfeld, aus Ottenhofen oder die hat nur jemand gekannt oder der hat jemand gekannt. So, dass man nie so ein so eine Casting-Situation zusammengebracht hat und so eine Elite-Gefühl.
Sondern Kinder, die Spaß haben.
Genau.
Und ich finde, bei Kindern gibt es nicht richtig und falsch Singer. Also gut, weil ich so falsch gesungen habe, kann ich das jetzt einfach einmal so sagen. Aber es soll einfach mit Freude, was gesungen ist, kann gar nicht so falsch sein, finde ich.
Na, wir haben die Erfahrung gemacht, dass wenn die Kinder sich emotional aufgehoben fühlen, am richtigen Platz, dann singen sie auch richtig.
Mhm.
Also es ist ein direkter Zusammenhang.
Übt ihr dann mit denen groß ein oder sagt ihr nur ein bisschen so Nuancen, so hätten wir es gern und lauter oder leiser oder wie der Hansi gibt, Hansi, du kannst das, probier's nur einmal.
Doch, man sagt natürlich schon Sachen, aber zuerst einmal kriegen es von uns auch die neuen Sachen nicht als Text, sondern als Lied vorgesungen.
Auf Band und die haben sie so oft, ob sie es einfach kennen.
Dann singen sie automatisch mit.
Singen sie automatisch mit und nehmen auch die Art und Weise, das Gefühl, den Duktus, wie gesungen ist, nehmen sie einfach auf.
Wie schön. Aber wir haben ja über die Philharmoniker noch gesprochen gehabt und die haben ja mit genauso fast kindischer Freude mitgemacht, als ihr das Lied aufgenommen habt. Die haben dann Kühlschränk mit Kühlschränken gespielt.
Ja, ja.
Also nicht die Philharmoniker, sondern die Schauspieler.
Ich hätte es euch zugetraut, euch allen.
Wir haben ja das philharmonische Musical Ristorante Allegro gemacht, 2011 mit dem Münchner Philharmoniker auf die Beine gestellt und haben das 10 Jahre ist das gespielt worden in der großen Philharmonie mit 80 Philharmonikern, 8 Sängern, Tänzern, Schauspielern.
Das war vielleicht auch unsere größte Auftragsarbeit, die wir je gemacht haben, weil wir wirklich verantwortlich waren für alles, was. Also für die Inhalte, die gespielt werden, für die Texte, für die Umsetzung, dass wir wirklich das Kreativteam zusammengestellt haben mit Regisseurin, mit Bühnenbildner, mit Kostümen und allem drum und dran, Ausleuchtung. Das war ein Riesenprojekt, zumal natürlich auch ein Orchester in der Regel keine Theatersachen auf der Bühne hat.
Aber das ist ja wirklich ein großes Ganzes geworden bei euch, ein Kinderkosmos eigentlich, ein fröhlicher Kinderkosmos, in dem ihr mittendrin sein dürft. Das ist doch ein Geschenk, so einen Beruf zu haben.
Ja.
Und nächstes Jahr gibt es wieder
ein Musical von uns in München, Ritterland. Das hat es schon mal gegeben in Ingolstadt, auch als Auftragsarbeit für Ingolstadt. Das kommt jetzt in einer rund erneuerten Fassung wieder im Werk 7.
Im Werksviertel draußen.
Werksviertel draußen, genau.
Es gehen euch die Ideen nicht aus. Aber jetzt fange ich schon an, mitzureimen und ums Eck zu denken, wie ihr vorhin sagst, der erste Kinofilm beim Hur, dann denke ich mir jetzt gerade bei Ritter, denke ich, oder Wagenrennen, der Ben Hur, der hat Sandalen und keine Schuhe. Also man fängt dann automatisch an, so ums Eck zu denken mit euch und durch euch. Und die Kinder kommen ja sicher auch mit eigenen Ideen daher.
Ja, aber Ritterland ist tatsächlich auch so entstanden, auch das Album, was vor dem Musical war, dass wir umgezogen sind in der Straße und da stand das Straßenschild Ritterland. Und dann habe ich zu Werner gesagt, wer ist denn auf so einen depperten Straßennamen gekommen? Ritterland. Und dann hat der Werner gesagt, So, dann machen wir ein Album davon.
CD draus. Ja, aber jetzt muss ich erst im Herbst einmal mein Buch fertig schreiben. Ja. Ich schreibe nämlich ein Buch über meine Kindheit auf dem Bauernhof. Es wird heißen 7 Kier, 8 Kinder, 40 Knödel, 1 Kanapee. Das sind die Bauernbuben-Geschichten aus meiner Kindheit.
Da freue ich mich jetzt schon.
Und wenn man das gelesen hat, dann versteht man, warum der Werner bis heute so schräge Ideen im Kopf hat.
Du, wenn mit 7 Kier, 8 Kinder, 40 Knödel und 1 Kanapee aufwachst, dann musst du ums Eck rumdenken.
Aber hallo. Ja,
schön, dass ihr mit mir gemeinsam beim Ratsch ums Eck rumdacht habt. Schön, dass ihr am kommenden Sonntag, am 25. Juni, den oberbayerischen Kultur, ich will immer sagen, den großen, den habt ihr verdient. Das ist kein kleiner Preis. Das ist eine besondere Auszeichnung für bayerische Künstler. Jetzt sagen wir einfach, der heißt jetzt großer. Großen oberbayerischen Kulturpreis bekommt. Wo wird er denn verliehen?
Auf Kloster Seeon.
Schön.
Und ja, zusammen mit Markus
Rosemüller.
Und ja, es ist schon eine tolle Geschichte. Ja. Wirklich.
Also ganz also, was Tolles. Neben dem, dass man sich natürlich selber freut über die Anerkennung, ist es auch, finde ich, für das Genre Kindermusik so toll, dass sowas ausgezeichnet wird. Dass es nicht so in der unbeachteten Ecke stehen bleibt, sondern ins Licht geführt wird. Weil ich finde, es ist nicht Schnuppe, was Kinder hören.
Das ist ein schöner Abschlusssatz. Sternschnuppe war bei mir zu Gast, Margit und Werner. Und ihr bekommt einen großen Preis. Und wenn das Buch fertig ist, dann guckt ihr einfach nur mal vorbei. Das war schön. Es war ein schöner Ratsch. Ich sage Dankeschön.
Mir ist ein ganz herzliches Dankeschön, Hermine. Es war wunderbar, mit dir zu ratschen und zu diskutieren.
Schön war's.
BR Heimat. Ganz super.
Habe die Ehre.